Hallo und herzlich willkommen zu Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und gegenüber sitzt mir Tobias Büchner, immer noch vorübergehender Co-Host. Ich bin übrigens mittlerweile offizieller F1 Berichterstatter. Mhm. Und so nehmen wir diese perfekten Rollen in diesem Podcast ein. Wir sind in der dritten Episode. Deine Kamera ist hängen geblieben.
Ja,
deine
Kamera
geht immer wieder kurz aus. Mhm. Klassiker. Und wir werden heute über anknüpfend an das Thema von letzter Woche sprechen, Prep-Momentum. Wir haben noch ein paar andere Thematiken, die sicher interessant sind. Generell haben wir uns überlegt, dass wir die Timeline in diesem Podcast, dadurch, dass wir jetzt quasi am Zahn der Zeit sind, was die Prep-Begins angeht mit auch dem Podcast-Start, dass wir so ein bisschen über die Woche immer wieder relevante Themen reinnehmen, die ja gerade zeitlich einfach reinpassen. Das heißt, dieser Podcast ist perfekt für alle Leute, die gerade selbst preppen oder vorhaben zu preppen, Formel 1 sehr gerne mögen oder sich überlegen, eine englische Bulldogge zu kaufen. Also Tobi, wie geht's dir und wann kaufst du dir einen Hund?
Ja, Jan, ich freue mich, dass wir hier heute die nächste Folge aufnehmen. Das ist heute schon mein dritter Call, glaube ich. Was, glaube ich?
7,5 hast du gesagt, ne?
7,5,
sollen wir das mal mit einschränken? Heute Bock auf Podcast, 7,5.
Ich glaube, wenn ich die beiden weniger Calls da vorne gehabt hätte, dann wäre es vielleicht noch höher. Ja, aber wir haben schon ein paar Kapazitäten gekostet. Die waren aber erst sehr, sehr gut. Kleiner Posing-Call heute Morgen mit dem Prep-Client aus dem Frühjahr und vorhin den ersten Gruppen-Consult-Call mit Prep-Coaches gemacht, was sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. An der Stelle will ich dafür Werbung machen. Cool. Ja.
Das
schneide ich einfach raus. Nee, aber wer daran Interesse hat, im Endeffekt machen wir nichts anderes da in den Calls als das, was wir hier so ein bisschen durchgehen, aber einfach nochmal ein bisschen individueller. Ich glaube, die Leute, die dabei waren, die haben schon viel mitnehmen können. Und ja, werde ich auf jeden Fall noch ein paar Mal machen, aber darum soll es jetzt halt nicht gehen. Ne? An sich geht es mir gut. Englische Bulldogge steht eigentlich schon seit 2 Jahren auf dem Programm, aber wird jetzt immer mal wieder verworfen. Und mal schauen, dass nächstes Jahr ein Prep-Begleiter wird oder dann doch erst Post-Prep irgendwann eine Rolle spielt.
Mhm. Aber eine englische Bulldogge?
Ja, ich muss sagen, ich mag die schon sehr. So, und erstens okay. Vom Gemüt und von allem, was sie so an Anforderungen haben, glaube ich, passen die ganz gut. Ja, du musst dich ein bisschen mehr in die. Ich weiß, du hast einen Dackel, du bist ein Dackel-Fan. Aber.
Ja, ich würde mir aber selber keinen Dackel holen. Ich würde nur den Dackel von meinen Eltern nehmen, weil das der liebste Dackel, den ich jemals gesehen habe, Mann. Die hat so ein gutes Herz. Die ist so, die hat schon diese Dackel-Charakteristik, aber die ist einfach voll lieb so. Die ist halt nicht so verzogen. Die ist auch gut erzogen.
Mhm. Ja. Mann, hast du vorher einen Hund gehabt? Also hast du schon mal einen Hund gehabt?
Meine Eltern hatten vorher einen, also wir haben damals den Dackel von meiner Oma übernommen. Mhm. Die war ein halbes Jahr älter als ich. Und ich glaube, die ist gestorben, da war ich 19 oder 20. Also die war quasi so, die ist erstens voll alt geworden, also die ist wirklich 20 Jahre alt geworden, was crazy ist für einen Hund. Und die war vorher halt, als ich noch ganz klein war, halt bei meiner Oma so und dann ist sie irgendwann zu uns gekommen. Also ja, ich hatte einen Hund bis 20 und dann 5 Jahre nicht. Mhm. Und jetzt haben meine Eltern wieder einen. Mhm. Auch auf meinen, ich habe das eingeleitet. Mhm. Ich habe den einfach zu Weihnachten einen Dackelkorb geschenkt, so ein Hundekorb und hab gesagt, ey, ihr kauft euch jetzt wieder einen Hund, bitte. Weil ich wusste, die müssen das machen, das tut denen voll gut, aber das war immer so ein, das war so ein Prokrastinieren von meinen Eltern, was diesen Hund angeht. Mhm. Und jetzt sind die überglücklich damit. Also, kauft euch einen Hund.
Mhm. Kauft euch einen Hund, ja.
Nicht unüberlegt, aber kauft euch einen Hund.
Deswegen schrieb ich auch seit 2 Jahren
von mir her, weil
ich mir so denke, okay, wann ist der Zeitpunkt gut?
Ja, ich tatsächlich immer mal wieder darüber nachgedacht, mir einen Rottweiler zu holen. Mhm. Aber das ist auch aktuell auch nicht, also das ist, wird auch noch verschoben. Da ist noch genug Zeit, wenn ich ein bisschen.
Ja, eben, das läuft einem nicht weg. Ich denke mir, man muss halt schon, du weißt wie es ist mit unserem Job. Wir sind relativ oft unterwegs. Und ich finde einen Hund, keine Ahnung. Du musst halt einfach.
Ja, ein Rottweiler passt halt auch nicht in einer
Antasche. Rottweiler, nein, es geht ja nicht ums Mitnehmen, sondern eben, dass halt jemand einfach, weißt du. Deswegen, so ein Hund ist ja auch nicht einfach mal das, was du so nebenher machst. Ja, und dementsprechend, muss das halt alles irgendwo zeitlich passen.
Den Dackel von meinen Eltern würde ich nehmen. Aber sonst, denke ich, wird es kein Dackel. Mhm.
Dann Rottweiler. Deine Wohnung ist auch nicht gerade passend für einen Rottweiler, oder?
Nee, absolut nicht. Deswegen habe ich mir auch keinen Rottweiler geholt. So.
Ja.
Das macht halt keinen Sinn. Nee, ich meine tatsächlich ist es vom Umfeld hier, ja. Ich meine, ich habe den Prater, ich habe die Donau quasi vor der Haustür, das wäre schon okay. Weil wir wohnen uns halt. Also ich weiß gar nicht, ob sie zu klein ist. Wenn der Hund braucht sehr viel Auslauf, sagen wir es mal so. Also, damit du den artgerecht auf so einem Level halten kannst, müsstest du halt zweimal eine Stunde raus so, und die Kapazität habe ich gerade nicht. So.
Ja, das ist ja auch praktisch mit Park vor der Tür und Donau vor der Tür und allem. Aber wie gesagt, dies ist ja nett und dann mal schauen, wie es nächstes Jahr ausschaut.
Ja, dann können wir uns bald zum Hundespaziergang treffen.
Ja, ich freue mich. Ja. Kannst du die Scheiße von meinem Hund wegmachen und ich die von deinem?
Ah, ja,
Ach
perfekt.
ja, gut. Schöner
Hervorragender Start
Einstieg
auf jeden
heute
Fall
in den
in Hundetalk.
Bodybuilding. Heute Dackel und Bulldog-Talk.
Ja, es gibt
Ja.
tatsächlich keinen Formel-1-Talk, weil es gab keine Formel-1. Also ich kann diese Woche nur von Ungarn 2012 berichten. Das habe ich auf jeden Fall geguckt. Ja, Alonso weiter sein Punktestand ausgebaut in 2012. Also wieder ziemlich weit in Führung so. Ich weiß halt, wie es ausgeht, ist halt ein bisschen blöd. Ich route halt immer noch für Alonso, aber ich weiß halt, dass er nicht Weltmeister wird. Also, ja. Aber er macht sich sehr gut. Und er hat nicht das beste Auto. Also, du kannst schon sagen, was du willst. Es ist vielleicht einer der besten Formel-1-Fahrer überhaupt. Vielleicht sogar der beste.
Ich
In
glaube daran,
moderner Zeit.
ja, ich glaube daran gibt es wenig Zweifel, oder? Dass er zu den Besten gehört.
Ey, Leute, ja, das jetzt zu dem, ja, aber ich rede wirklich so die Besten der Besten. So. So.
Ist er
Ja.
der beste Rennfahrer aller Zeiten, Jan?
Ja,
Nein.
soweit würde ich mir. Ja, eine Formel 1, das Problem bei Formel 1 ist, du kannst ja auch diese ganzen Zeiträume nicht so sehr, du kannst ja nicht eins zu eins
Vergleichen, ja.
miteinander vergleichen. Ja. Aber ich würde so sagen, boah, von 2000 an bis jetzt ist schwierig zu sagen. Also du hast Michael Schumacher, du hast Alonso und fast vielleicht ein Verstappen, aber lass mal Verstappen seine Karriere beenden. Vielleicht ist dann die Frage eh schon beendet und der ist einfach der ungeschlagene Goat so. Aber ja. Ich sehe jetzt schon irgendwelche Lewis Hamilton-Fans mich einfach haten. So, ich kriege einfach jetzt Hater deswegen. Aber nee, der fällt für mich da nicht rein. Auch wenn
Ich
er
habe
statistisch der beste
zu wenig
Formel-1-Fahrer überhaupt ist.
Expertise dahingehend, um da mein qualifiziertes
Ja, du
Urteil
kannst ja einfach
dazu
mal jetzt hier
abzugeben.
dein Hot-Take reinwerfen. Wer ist denn der beste Formel-1-Fahrer überhaupt, Tobi?
Der beste Formel-1-Fahrer.
Ja.
Komm, ich hab die ganze Zeit den Namen auf der Zunge so von, keine Ahnung, wo ich noch Formel-1 verfolgt habe, der so immer hinterhergefahren ist. Das war jetzt richtig lustig. Einmal fällt es natürlich nicht ein.
Der immer hinterhergefahren ist.
Ja, keine Ahnung, irgend so ein random Guy halt von Honda oder so, was weiß ich. Weiß ich nicht. Oder
Von Honda, Alter.
einfach Ralf Schumacher, oder?
Ja, Ralf Schumacher, ungeschlagener Goat, Alter. Die bricht.
Ja.
Ralf Schumacher auch mein absoluter
Ja,
Lieblings-Formel-1-Reporter. Labert nur
Mika
Scheiße.
Häkkinen
Immer möglichst.
vielleicht. Oder.
Ja, Mika Häkkinen war schon cool. Aber der hatte halt einen Peak von ein paar Jahren so.
Oder Massa. Oder.
Na,
Nein, ich
Digga,
mach eh
Massa.
Spaß. Viel Spaß. Aber dass mir jetzt
Okay.
keiner so in von so einem Kackteam einfällt. Das wäre doch jetzt richtig lustig, wenn ich irgend so einen Namen genannt hätte, mit dem du gar nicht gerechnet
Ja, Ralf
hättest.
Schumacher ist schon witzig.
Ralf
Ralf
Schumacher
Schumacher
ist
war
schon,
schon gut.
ja, ist schon
Ja,
gut, ja.
Ralf
Ja,
Schumacher war schon
gut.
gut, ja. Ja, gut.
Naja.
Ja, kennst du dieses, hast du 2008 Massa, Ferrari dachte, also der ist in die Ziellinie gefahren in Brasilien. Alle dachten, Massa ist ja, ich weiß gar nicht, ist der Brasilianer? Also der hat es auf jeden Fall
Ja,
sein.
was ist das passiert?
Der ist Brasilianer. Alle dachten, der wäre Weltmeister geworden mit Ferrari, alle schon so voll am Feiern und dann ist Lewis Hamilton irgendwie noch in der letzten Kurve irgendwen überholt, ist dann irgendwie noch als Sechster oder Siebter reingefahren, also ganz hinten irgendwo, aber hat durch den Mehrpunkt oder durch die mehr Punkte, die er bekommen hat, halt dann doch den Titel bekommen und Ferrari sich halt so richtig krass gefreut, alle die Tifosi, alle richtig ausgerastet, da kommt irgendwer an und schüttelt die so und sagt denen das so und dann siehst du nur so den Schock so in den Augen von den ganzen Ferrari-Leuten, dass es halt jetzt gerade doch nicht passiert ist, sondern schmeißt doch irgendwer so in der Werkstatt irgendwas so gegen die Wand und so, ne? Da platzt so Glas und so, das ist komplett wild. Ja, das war schon
Dramatisch.
echt sehr bitter, Mann. Stell dir vor, das passiert dir. Das ist so, wie wenn auf einer Bodybuilding-Show jemand gewinnt Und alle freuen sich des Todes so. Und dann sagt die Jury so, boah, ey, wir haben uns vertan.
So wie bei EM.
Nur, sind wir mal ehrlich, Formel 1 Weltmeister Titel ist halt auf einem ganz anderen
Level. Ja, genau so war es doch, wo die Julia bei GmbF diese Junioren-Physikklasse gewonnen hat. Da war sie und noch eine andere Athletin und die war halt, ich will der Person nicht zu nahe treten,
aber
die war halt
deutlich
schmächtiger, ja, und das war so eine, also ich glaube, das war die klarste Klasse, in Anführungszeichen, weil es halt auch nur zwei Personen gab. Also man hätte das nicht misjudgen können, ja, und ich habe so gedacht, okay, wenn sie jetzt gegen diese Person verliert, wenn sie Zweite wird, dann weiß ich nicht, was passiert. Und dann sagen die tatsächlich, Julia wird Zweite. Ich habe so gedacht, die wollen mich verarschen, alles im Publikum so, boah, was, wie, bla bla bla. Und dann sagen sie so, ah nee, Entschuldigung, du bist doch nicht Erste. Nehmen wir die Medaille wieder weg, die wurde schon gekrönt, weißt du, also die hat schon die Medaille umgehabt. Und dann denke ich mir so, boah, also auch wenn es jetzt hier nur um Junior Physik geht, eins von zwei, das kannst du machen. Das kannst du einfach machen.
Ja, aber man muss sagen, Anna, du kannst es aber auch nicht falsch stehen lassen, so. Muss man halt auch.
Nein,
sagen.
Du musst natürlich korrigieren, aber mach doch vorher einfach dein, du hast ja nur einen Job, du hast nur deinen Job.
Ja, vor allem bei zwei Athletinnen ist es halt so, ja.
Wow.
Ja.
Und vor allem, wenn es auch so unterschiedlich war, das ist, weißt du, wie wenn jetzt du und ich auf der Bühne stehen würden, ja, dann ist auch klar, wer eins und zwei ist.
Ja,
also. Ja.
So, wir wissen alle, will. Wir wissen alle.
So, das wird auch keiner verstehen.
Das brauchen wir gar nicht aussprechen.
Nein, das ist, da können sich Leute jetzt eh denken.
Ja.
Ja. Ja, Jan, soweit. Meine Kamera hängt schon wieder. Naja, soweit zum Formel 1 Part heute von der Folge.
Mhm. Ja. Brasilien 2000. Ich schreibe in die Notizen bei dieser Vorschau für die Story schreibe ich Ungarn 2012 irgendwie Alonso in Führung oder so und dann schreibe ich noch so 2008 Brasilien Talk oder so.
Und davor noch
Dax. Und dann schreibe ich noch Ralf Dackel. Schumacher ist Tobis Lieblingsfahrer oder so.
Und davor Dackel versus Bulldog. Irgendwie so.
Ja, perfekt.
Ja, dann machen wir doch jetzt mal den Schwenk zum Bodybuilding, oder?
Ja, waren nur 13 Minuten.
Ja.
Ich würde vorschlagen, wir machen heute eine richtig, richtig kurze Folge, so 20 Minuten Folge, 13 Minuten Hunde und Formel 1 und dann jetzt 7 Minuten Bodybuilding.
Okay.
Okay. Ja, okay. Ja, was ist bei dir passiert? Gibt's was Neues? Wie steht's um die Reverse Diet?
Ja, ich habe mal wieder eine Kalorienerhöhung bekommen diese Woche. Aber die jetzt endlich mal anschlägt, also heute die erste 80er Einwaage. Und auch so performance-technisch habe ich, also normalerweise, weiß eh, 100 Kalorien mehr merkst du ja nicht. Ja. Sind wir jetzt ganz ehrlich, aber mit der letzten Anpassung habe ich echt das Gefühl gehabt, dass es schon im Blick auf die Performance nochmal einen kleinen Unterschied gemacht hat. Zumindest waren die Einheiten, seit ich das mehr an Kalorien habe, doch sehr, sehr gut. Also an diversen Gründen liegen, aber das Gewicht geht hoch jetzt heute erst 80er Einwaage, somit bin ich jetzt seit Cut-Ende 1, also im Schnitt glaube ich nur ein halbes Kilo schwerer und von Lowest to Highest glaube ich 1,1 oder so. Also wirklich sehr überschaubar über die 6 Wochen jetzt. Jetzt mittlerweile schon wieder bei 3.500 Kalorien. Bei Cut-Ende war ich ja bei 2,2 und 2,4. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie tief ich auf der einen Seite muss und wie hoch ich auf der anderen Seite komme, bis dann irgendwo was in die eine oder andere Richtung passiert. Also ich habe irgendwie so gefühlt so ein Bereich, so wo sehr, sehr lange irgendwie halt ist. I don't know. Aber ja, das, ich glaube, das viel mehr gibt es gar nicht. Training läuft sehr, sehr gut. Letzte Off-Season-Phase ist das jetzt. Das ist eigentlich spannend. Nur noch ein halbes Jahr und dann bei Reverse-Seite ist jetzt, wie gesagt, mehr oder weniger komplett durch. Denke schon, dass ich jetzt wieder bei wirklich Aufbau-Makros angekommen bin und auch Aufbau-Performance, Aufbau-regenerative Kapazitäten, alles halt, was in die Richtung geht. Und jetzt die letzte Off-Season-Phase seit 2019 eigentlich dann. Also seit 2019 in der Prep. Ja. So muss man es richtig betiteln.
Ja, ist vielleicht nicht, ist vielleicht für im ersten Moment gar nicht so spannend, aber man muss sagen, es ist schon eine super wichtige Phase, einfach was Präzision angeht, was Gewichtsanstieg angeht. Also Lukas macht es ja mit dir sehr konservativ, so wie sich das aber auch gehört, jetzt in diesem Zeitraum. Und du hattest ja auch gesagt, dass du adaptiv nach unten hin sehr, sehr, sehr tief runter musstest. Also dass sich das Ganze nach unten hin sehr stark angepasst hat. Und ich finde es interessant, dass jetzt bei dir dann auch nach oben hin relativ schnell sich auch wieder dahingehend anpasst. Also, ja.
Ist wirklich spannend. Also ich meine, wir wissen es von Kunden selbst, aber wenn man es dann am eigenen Körper so ein bisschen spürt, dann ja, ist es immer wieder erstaunlich, wie schnell das Ganze vonstatten gehen kann und macht einem selbst halt auch dann wieder viel schneller klar, dass man sich nicht wundern muss, wenn das bei Kunden auch so ist. Weil du weißt eh, ja, du machst die eine oder andere Anpassung und denkst so, kann das überhaupt sein? Macht die Person alles richtig? Macht die Person alles falsch? Aber wenn man sowas am eigenen Leib halt durchgemacht hat, dann wird einem halt schnell klar, es gibt halt einfach alles in dem Sport und jeder braucht halt, was er braucht.
Jeder braucht, was er braucht. Ist ein guter Punkt. Weil eigentlich an sich halt Nummern komplett irrelevant sind. Es geht ja eigentlich nur ums Outcome. So, ob du jetzt 2500 Kalorien in der Prep fahren kannst oder 1500 Kalorien oder 900 Kalorien. So, das spielt keine Rolle, wenn das Outcome das ist, wo du halt hin musst. Und da hast du halt im besten Fall jemand, oder also im besten Fall hast du jemand, der das für dich steuert, der eben weiß, was er macht. Oder du bist selber eben so erfahren, dass du es selber kannst. Ich glaube, es gibt eine Handvoll Leute auf der ganzen Welt, die ich kenne, denen ich ihre eigene Prep so zutrauen würde, dass ich sagen würde, jemand außen ist, könnte es wahrscheinlich nicht signifikant besser machen. Zumindest nicht in einem kurzfristigen Zeitraum. Klar, wenn du jetzt sagst, okay, die arbeiten wieder ewig zusammen, dann ist es vielleicht was anderes. Aber ja, Nummern spielen eigentlich keine Rolle. Und ich habe sehr, sehr vieles schon gesehen, sagen wir es mal so.
Ja, wie gesagt, mir wird bei solchen Sachen immer selber wieder klar. Ich glaube, das haben wir eben im letzten Podcast angesprochen, glaube ich. Auch in der halt Unterhaltung halt mit jüngeren Coaches, die sich teilweise halt noch unsicherer sind, was jetzt die richtige Anpassung ist, was die richtige Entscheidung ist, wie tief sie zu Beginn von der Prep gehen müssen ob halt nach kürzerer Zeit schon eine Anpassung nötig ist. Ja, dass ja, wie gesagt, das Maß an Erfahrung, was du halt über die Jahre sammelst, an dir selbst oder an eben Kundenbeispielen, immer noch alles andere einfach so immens übertrumpft, und dir dahingehend einfach für das Preppen von Athleten eigentlich den größten Mehrwert liefert.
Ja, ich glaube, sowas wie dass die das Consultation, was du vorhin, oder die Consultation, die du vorhin angesprochen hast, ich habe das ja auch gemacht über, ich weiß gerade gar nicht, ob es ein Jahr war, aber es war auch eine sehr, sehr lange Zeitraum. Ich habe das sehr, sehr ausführlich gemacht, aber halt in einer, ich glaube, in einer kleineren Gruppe als du jetzt. Und so ein Wissen von jemandem, der halt, sage ich mal, am Zahn der Zeit erfahren ist, ist super, super wertvoll. Und ich meine, ich habe da auch viel Theorie vermittelt. Super, super wertvoll. Muss man sich auf jeden Fall anschauen, wenn man das Ganze angehen will. Aber ansonsten, so wie du gesagt hast, es ist eigentlich mehr dann so ein Fang an, bau dir halt einen Roster auf, bau deine Erfahrung aus, mach die Fehler, die man halt auch macht. Klar, ein paar kannst du vermeiden, indem du halt dir jemanden holst, der das Ganze schon mal durchlebt hat oder noch durchlebt, der einfach deutlich mehr Erfahrung hat. Aber du wirst trotzdem Fehler machen. Keine Frage, wir machen heutzutage immer noch Fehler und wir lernen halt raus. Und dann kannst du eben diese Prep-Coaching-Komponente eigentlich primär ausbauen, indem du einfach erfahrener bist und routinierter auch. Ich glaube, Routine und generell auch einfach das Durchleben von verschiedenen Szenarien, die dich vielleicht im ersten Moment auch deutlich mehr fordern, als wenn sie dann zum dritten, vierten, fünften, sechsten, zehnten Mal vorkommen, ist essentiell für den Job. Einfach damit du auch eine dicke Haut bekommst. So. Wir haben da ja auch in verschiedensten Podcasts schon drüber gesprochen, dass immer mal wieder Sachen aufkommen, die einen auch stark enttäuschen können. Und man muss einfach längerfristig eine dicke Haut diesbezüglich aufbauen und da halt einfach resilienter werden, weil sonst macht sich das kaputt und dann macht dir das auch keinen Spaß mehr. So.
Ja, ich denke vor
Und
allem
ja.
einfach, sich im Klaren zu sein, dass du eben gemeint hast, dass man so oder so Fehler macht, dass auch wir potenziell Fehler machen können, auch wenn die Wahrscheinlichkeit geringer ist, weil wir schon mehr gesehen haben, aber auch für uns wird es ja immer mal
Ich
wieder
mache
was.
natürlich weniger Fehler als du.
Ja, natürlich, ja, aber Fakt ist, dass auch für uns ja immer mal wieder was komplett Neues gibt. Ja, also auch wir haben noch nicht alles gesehen. Du kannst eh nie alles sehen, weil, wie gesagt, jeder Körper reagiert dann doch immer wieder unterschiedlich oder verhält sich anders und deswegen jeder Kunde, jede Prep ist immer wieder eine neue Chance, halt sein Repertoire so weit zu erweitern, dass man für den nächsten Fall halt vorbereitet ist. Und wie du schon richtig gesagt hast, man kann sich natürlich jemand holen, an die Seite holen, selber in einem Coaching sein, bei einem Prep-Coach, ne, der und dann so ein bisschen mit Fragen und bei Fragen unterstützt und so ein bisschen sagt, hey, mach das mal so und so oder so würde ich es machen. Aber in dem Moment musst du trotzdem dann, in dem Moment sind wir trotzdem nicht dann nebendran, wenn die Person die Anpassung braucht und sich dessen im Klaren sein, einfach, dass das vielleicht auch mal eine Anpassung falsch sein kann, also falsch im Sinne von, es ist vielleicht weniger ertragreich, ja, oder führt vielleicht in die falsche Richtung und du lernst dann daraus, dass das Ganze halt anders ablaufen muss, ja, ist eigentlich ja halt deutlich mehr wert und macht ja auch uns als Coaches aus, ja, im Sinne von, wir wissen, was geht und was nicht geht. Für dann ja. Weitere Preps.
Ja, absolut. Hast du, das würde mich interessieren, ich habe an meinen Trackern eben auch eine jährliche Übersicht und da stehen tatsächlich auch die Gewichtsziele drin, die ich mit der Person habe für Woche XY. Also klar, ich habe eine Competition-Roster, wo ich halt auch Start- und Endgewicht eintrage und für mich halt Rate of Loss über die gesamten Prep-Zeitraum ausrechne und meinetwegen auch den Prep-Zeitraum, die Rate of Loss also zu den verschiedensten Shows hin. Wobei, nee, ich hab tatsächlich, ich mach so, ich rechne Rate of Loss bis zur ersten Main-Show aus. Weil die Warm-Up-Show jetzt eh nicht, also die Warm-Up-Show, das Conditioning bei der Warm-Up-Show sollte nicht maßgeblich so priorisiert werden, dass es in irgendeiner Form das Conditioning zu den Hauptshows beeinflusst, meiner Meinung nach. Vor allem für den First-Timer. Die Daten habe ich auch für mich einsichtlich. Also das ist einfach für mich das, was ich im Background mache, um meine Planung zu machen. Ich habe aber zum Beispiel die Daten im Tracker ersichtlich. Mich würde mal interessieren, ob du das auch machst. Also hast du Gewichtsziele, weil ich habe das Gefühl, es ist von Klient zu Klient auf jeden Fall unterschiedlich, ob man diese Sachen offenlegen soll. Manche kommen damit sehr, sehr gut klar. Manche sind vielleicht auch selber Coaches. Oder ob du teilweise auch sagst, okay, ich verberg diese Daten vor Personen, die sich sonst vielleicht einfach zu sehr darauf stürzen und halt dann einfach vielleicht das große Ganze aus den Augen verlieren.
Also im Prep-Kontext, jetzt nicht im Aufbau? Oder beides. Willst du es beides?
Ja, also, jetzt gerade im Prep, das ist die Frage war im Prep-Kontext, aber ich würde sagen, also, auch im Aufbau.
Mit ich hab eine extra Datei, wo ich für jeden Kunden eine Planung angelegt habe mit erzielter Rate of Loss bzw. geplanter Rate of Loss pro Woche, die ich dann natürlich irgendwo auch mit dem erreichten abgleiche, um einfach zu schauen, dass wir on track bleiben. Aber seit 2021 füge ich das eigentlich nicht mehr in die Sheets von den Kunden ein und kommuniziere das auch nur sehr spärlich mit den einzelnen Leuten. Ja, wie du schon gerade gesagt hast, wenn ich erfahrene Leute habe, die vielleicht selber Coach sind, die gewisse Dinge anders wahrnehmen wie jetzt beispielsweise First-Timer, ja, vielleicht auch noch sehr unerfahrene Athleten einfach an sich, dann ist es was anderes. Ja, mit denen kann man auch über geschätzte Stage-Weight und alles drum und dran so ein bisschen viel stärker einfach kommunizieren. Aber ich habe 22 gemerkt, dass bei sehr vielen, die halt auch teilweise erst mal auf der Bühne waren, die Art und Weise, oder was du den Leuten halt mitgibst, beeinflusst maßgeblich die Erwartung an das Endprodukt oder vor allem an das geschätzte Stage-Weight und auch an die, wie soll ich sagen, an den Fakt, dass die Person wirklich bis zu diesem Punkt kommen muss und sich erst dann wirklich ready fühlt, obwohl sie vielleicht schon mit 1-2 Kilo früher oder auch später erst ready ist. Und deswegen verberge ich es mittlerweile, also was heißt verbergen? Ich habe es einfach in eine extra Datei, wo ich einfach für mich in Ruhe reinschauen kann. Die Person mich auch nicht irgendwie gefühlt jede Woche dann fragen muss, so, ja, sind wir hinterher, sind wir davor, weil du weißt eh, wie es ist, ne? Teilweise gibt's Wochen, ne? Da entfernst du dich so von der ursprünglichen Planung mal ein bisschen weiter nach oben, ein bisschen weiter nach unten. So, und solange du weißt, dass eigentlich die Entfernung nicht zu groß ist von der eigentlichen Planung, ja, also du weißt, du kannst dich vielleicht mal ein Kilo vor der Planung befinden, du kannst dich mal ein Kilo dahinter befinden, ohne dass irgendwas wirklich tricky wird, aber in dem Moment, wo die Person das eigentlich sieht, dass sie vielleicht davor oder dahinter ist, denke ich, macht das schon mit der einen oder anderen Person etwas, ja, und das einfach zu vermeiden, habe ich das mittlerweile nur noch für mich und kommuniziere dahingehend auch jetzt nicht oft, was wir momentan vorhaben. Ja, ich sage oft den Leuten von Anfang an etwa das höhere Rate of Loss oder wir drosseln die Rate of Loss jetzt runter oder wir sind so da und da unterwegs und Stage-Weight-Schätzung kriegen vor allem die Second-Timer, aber die First-Timer eigentlich fast gar nicht mehr.
Oh, also auch wenn sie fragen?
wenn sie fragen, gebe ich ihnen einen gewissen Bereich, aber ich probiere immer zu kommunizieren, dass das am Ende des Tages eigentlich keinen wirklichen Wert hat. Also, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, ja, Zahlen sind im Endeffekt überflüssig, ja, und wir sind halt dann ready, wenn wir ready sind.
Ja, yes, also wir haben einen sehr ähnlichen Ansatz. Ich glaube, ich kommuniziere teilweise einfach ein bisschen mehr als du. Ich glaube einfach, dass es individuell ist. Also ich glaube, mit manchen Leuten kannst du es machen, manche Leute wollen es auch. Und manche Leute macht es halt irre.
Also ich glaub, das genau, manche macht es komplett fertig. Ja. Ja, also ich nehme jetzt mal Dennis als Beispiel. Bei dem wussten wir durch zwei Preps so, wo er auf jeden Fall hin muss vom Gewicht. Ja, und da gab es auch nicht, sag ich mal, viel dran zu rütteln. Und natürlich kann man das mit der Person im Vorfeld festsetzen. Ja, und dann sagen, okay, dann da müssen wir hin. Das ist sehr wahrscheinlich, weil das war damals auch eine fast Back-to-Back-Prep. Also da war es halt viel Zeit dazwischen, dass man da hätte erwarten können, dass die Person viel, viel muskulöser ist. Ja, seitdem man sich schon von den den älteren Stage-Bildern und dem Stage-Weight sehr gut an orientieren können. Und damit, so jemand kann man das auch durchkommunizieren, wenn der schon drei Seasons gemacht hat. Ja, aber wie gesagt, bei First-Timern, ja, die dann halt einfach nicht so ganz einschätzen können, ob jetzt das ursprünglich geschätzte Stage-Weight auch das wirklich das ist, was am Anfang, also im Februar, Januar, keine Ahnung, wann auch festgesetzt wird und sich vielleicht nicht im Verlauf der Prep, je nachdem, wie sich halt der Look entwickelt, etwas verschoben hat. Das ist halt für manche einfach schwierig und wie gesagt, diesen Stress der Person zu nehmen, dass sie sich unnötig unter Druck setzt, ja, dass sie jetzt potenziell hinter der eigentlichen Planung ist oder der Person auch so ein bisschen signalisiert, hey, eigentlich sind wir voll vor der Zeit so, wenn du mal ausrutschst, ne, wenn du mal ein bisschen mehr isst, ist nicht so schlimm. Ja, ich glaube, um sowas einfach zu vermeiden, dahingehend zumindest sehr gewählt entsprechende Dinge durchkommen.
Keine Ausrutscher.
Für mich gibt es auch keine Ausrutscher, aber du weißt, wie man stolz sind.
Ausrutscher.
Ja, ich weiß.
Ja. Ausrutscher gibt es nicht.
Ich hab bis heute kein großes Verständnis dafür, wenn das passiert, aber es passiert.
Was machst du, wenn jemand versehentlich richtige Cola getrunken hat und keine Cola Zero?
Da weiß ich nicht. Ich weiß nur, was ich mit Leuten mache, die Mountain Dew trinken.
Mountain Dew Zero kaufen und dahinter ist eine Flasche normales Mountain Dew.
Da würde ich sie fragen, ob sie noch ganz sauber sind, ob sie das nicht mal ein Schild lesen können.
Hey, von drei Flaschen waren zwei Zero. Nur die eine halt nicht.
Die eine halt nicht.
Ja.
Boah, ja, nein, also vorne,
irgendwer hat da diese normale Flasche Mountain Dew zwischengestellt, weil der wahrscheinlich einfach nicht gecheckt
vielleicht
hat,
wo die
Zero-Flaschen stehen.
Ja, vielleicht war ich das.
Ja, ich habe halt auch damals nicht gecheckt, dass Mountain Dew halt einfach Koffein hat. Und zwar gar nicht so wenig. Mhm. Habe mir das phasenweise reingezogen, auch am Abend. Mhm. So wie vor dem Schlafen. Und habe ich dann hab Valdi noch geschrieben so, hey, Jetlag kickt richtig rein, ich kann nicht schlafen.
Oh je,
ja, das ist auf jeden Fall vom... War das die dritte oder die vierte Peak Week? Das war die vierte Peak Week in Folge und da war wirklich so, da war die Luft raus.
Ja.
Ja, da war
ach, komm,
vier Wochen auf. Lang, also ich, vier Wochen, mit vier Wochen einfach. Salz und Wasser tracken. Vor allem, ja, wie auch immer. Ja, was machst du denn damit? Das ist schon Leuten, also das ist auch Leuten passiert, ich habe sowas auch schon erlebt.
Ja.
Und die haben das halt dann so gut es geht gekontert.
Kontern, ja.
Es sei denn, man war wirklich so in der Zeit, dass man sagen konnte, okay, wenn das jetzt, keine Ahnung, zusätzliche 300 Kalorien waren, so, es spielt keine Rolle. So, ja, also, wir sind so weit in der Zeit, so, ja. Dann, keine Ahnung, wenn jetzt jemand 2 Kilo vor der Zeit ist oder so, dann brauche ich den jetzt nicht unnötig da durchdrosseln, weil man muss natürlich da auch bedenken, wenn jemand halt schon sehr weit ist vielleicht sogar und wenn jemand vielleicht auch schon einen sehr hohen Fokus auf Essen hat und sich sehr, ich meine, einfach eingestellt hat auf gewisse Dinge und so und du sagst der Person dann so, ey, das geht jetzt doch nicht mehr. Das muss man schon, also man muss halt wissen, was das auslöst und man muss sich dann überlegen, ist es das wert?
Mhm.
So.
Ja, ich denke, der Kontext ist natürlich wieder entscheidend. Ich denke, man muss der Person halt einfach klar machen, dass es halt, also wir reden jetzt mal nicht von dem Versehen Mountain Dew mehr trinken, ja, von, keine Ahnung, für Camp Cups waren das 100?
Boah, ich meine, das waren 200, das waren halt 2 Liter Mountain Dew, ne?
Ja, gut, aber du hast es ja nicht bewusst gemacht. Weil ich meine, das macht ja einen großen Unterschied. Entscheidest du dich bewusst dafür, mehr zu essen, als du eigentlich sollst, oder passiert es dir halt einfach durch Dummheit, ja? Das ist ja ein großer Unterschied. Weiß ich mal. Und in dem Moment, wo diese Person sich halt.
Ich weiß nicht, ob ich Dummheit. Akzeptieren kann. Als,
ja, du kannst es auch noch rauspiepsen, wenn du möchtest. Aber auf jeden Fall. Ja. auf jeden Fall ist halt das, denke ich.
Unachtsamkeit.
Unachtsamkeit, ja. Also, ich denke, das macht dann schon einen großen Unterschied, weil sowas kann mal passieren von mir aus, ja. Aber wenn du dich halt bewusst dagegen entscheidest und vom Plan abweichst, so, dann musst du halt auch ein. Also, weiß ich nicht. Wie wichtig ist dir das Ziel? Ja, wie wichtig ist dir dein bester Look? Wie wichtig ist dir, am Ende nicht sagen zu können, ich habe alles getan. Ich hätte nicht mehr tun können. Ja, ich muss immer wieder Roman Fritz zitieren. Ich probiere das jedem meiner Prep-Clients am Anfang ihrer Diät in den Kopf zu rufen, so dass das Endziel sein muss, egal welcher Look, egal welche Platzierung. Ich hätte nicht mehr tun können. Das ist das, was du am Ende des Tages sagen musst. Und wenn du vom Plan abweichst und einfach meinst, du kannst jetzt deinen Appetit und Hunger und deine Lethargie mit, keine Ahnung, 3 Schokoriegeln mehr kompensieren, so dann hast du es nicht verstanden. Dann weißt du, was ich meine? Und du wirst auch die anderen Probleme, die du dann parallel noch hast, von mir aus auf der Arbeit oder wo auch immer, mit 3 Schokoriegeln nicht bekämpfen und auch nicht mit 10. Ja, das ist, macht keinen Unterschied. Also in dem Moment, auch wenn es schwer ist, aber du musst dich fragen, ob das jetzt einen Unterschied macht, wenn du mehr isst. Und in 99% der Fälle ist die Antwort nein.
Ja, ich habe das letztens noch besprochen mit jemandem. Ich kann jetzt von mir sprechen, so sollte es auch meiner Meinung nach einfach sein, wenn du eine Contest Prep angehst, wenn ich eine Contest Prep angegangen bin, die 2 Male, dann war für mich immer das Endziel das oberste Ziel. So klar, es gibt noch Sachen, die stehen dann vielleicht davor, jetzt so Gesundheit, keine Ahnung, du brichst dir das Bein, so, dann brech deine Prep ab, so, weißt du, keine Ahnung, oder du hast irgendeine Diagnose oder so. Gesundheit in dem Rahmen, dass deine Gesundheit natürlich durch eine Contest Prep auch zumindest vorübergehend leiden wird, ist uns eh klar, in dem Kontext muss man das einfach hinnehmen. Und nach Gesundheit kommen dann vielleicht noch, es kommen sicher noch andere Prioritäten, aber Essen ist keine davon.
Nein, genau.
Und
Essen ist keine davon.
Essen ist keine davon. Und in dem Moment, wo ich es entschieden habe, diese Prep zu machen, ist das, als werde ich alles tun, um dieses Endziel zu erreichen. Da gibt es gar kein Aber so. Klar sitze ich hier manchmal abends und denke mir so, boah, ich würde jetzt gerne die scheiß Mahlzeit noch 5-mal essen, so. Dass dieser Gedanke kommt mir eine Sekunde und dann blocke ich den weg, weil der macht gar keinen Sinn. Der kommt gar nicht in Frage, egal was passiert, das passiert jetzt nicht. So. Und dann denke ich auch nicht mehr drüber nach. So. Oder nicht übermäßig drüber nach. Klar, solche Gedanken kommen mal rein. Ich denke, dass Food Focus, egal wie stoisch du isst, irgendwann packt es jeden. So. Aber der Umgang damit ist halt wichtig und ich glaube einfach, dass es wichtig ist. Ich meine, ich esse auch in der Offseason jetzt. Ich habe noch nie so stoisch gegessen wie aktuell. Es klingt blöd, aber Essen ist halt, klar, Essen kann Genuss sein, wenn es Genuss sein soll, aber ansonsten ist Essen halt einfach Funktion und Geschmack will man natürlich irgendwo maximieren, in dem Kontext, wie es gerade für die Mahlzeit halt angemessen ist, aber nicht jedes Essen muss gut schmecken. So. Nicht jedes Essen muss jetzt super nice sein oder super nice zubereitet sein. Das ist einfach dann die Mischung aus Effizienz, Funktion und Genuss. So, ich denke schon, dass Essen auch für mich bedeutet Essen auf jeden Fall ein hohes Maß an Lebensqualität. Aber das muss ich nicht die ganze Zeit ausleben. So, und in der Contest Prep hat das nun mal dann einfach zurückzuschreiben. Wobei man sagen muss, Essen schmeckt nie so gut wie in der Contest Prep. In der Contest Prep, Essen schmeckt immer besser.
Ja,
flieg mal direkt nach deiner Prep nach New York. Glaub mir, gut, ist guter Call. Da ist auf jeden Fall die Zeit deines Lebens.
Okay. Ja. Ja, mal schauen, Jan. Nein, ich muss dir wirklich in allem eigentlich zustimmen, weil, also, ich will nicht sagen, ich habe dafür kein Verständnis, aber ich tue mir wirklich, also ich kann mich immer wirklich sehr gut in meinen Athleten reinversetzen und probiere wirklich immer, einfach dafür zu sorgen, dass ich die Situation, in der sie sich befindet, wirklich zu 100% verstehe, auch wenn das natürlich manchmal nur bedingt möglich ist, aber ja, für mehr Essen, da frage ich mich manchmal dann schon, okay, was entweder was fehlt mir da oder was hat die andere Person in dem Moment gesehen, was das Essen ihr geben kann, dass sie sich dann dafür entscheidet, weil, wie du schon richtig sagst, Essen ist einfach nicht die Lösung, egal was passiert, ja.
Ja, es ist halt emotionales Essen.
Ja, natürlich.
Aber so wie du gesagt hast, logisch. Ist es nicht die Lösung, weil es wird halt auch nichts besser machen. Wenn du Stress hast in der Prep, wird es das nicht besser machen. Wenn du Food Focus hast, wird es das nicht besser machen. Wenn du private Stress hast, wird es das nicht besser machen. Du sitzt einfach, es macht alles nur noch schlimmer. Weil am Ende sitzt du da und denkst, scheiße, ich habe verkackt. So, ich habe verkackt, was meine eigene Zielsetzung angeht. Ich habe mich selber enttäuscht, ich habe meinen Coach vielleicht enttäuscht. So. Und eigentlich sollte das Schlimmste für dich sein, dass du dich selber enttäuscht hast, weil du dein Wort an dich selbst nicht gehalten hast. Und ja, es macht halt, also es hat einfach keinerlei positiven Outcome, außer diesen sehr, sehr, sehr zeitlich komprimierten, kurzfristigen Rush, dass du halt diese scheiß Schokoriegel isst. So, und wie schnell isst du halt 3 Schokoriegel? Das sind keine 5 Minuten.
Weißt du, wenn es mal bei 3 Schokoriegel bleibt, so, gut, dann sind wir bei 600 Kalorien und top. Juckt wahrscheinlich am Ende auch nicht, aber es bleibt dann ja bei 3 Schokoriegeln, was ich meine.
Das ist ja das Problem. Auch die 3 Schokoriegel. Das ist ja das, nee, jetzt red die 3 Schokoriegel nicht schön.
Weil du weißt selber, aus
3 Schokoriegel werden 30 Schokoriegel.
Ja, das ist ja der Punkt. Und ich glaube, das Schlimme ist auch, aus einmal passiert es dann 3-mal oder 5-mal oder 10-mal.
Ja, voll.
Was ich meine, und das ist ja das Ding. Entweder, ja, es geht einfach nicht. Es geht auch nicht, wenn es nur eine halbe Karotte mehr ist, so, was ich meine. Es ist ja egal, ob das ein Schokoriegel ist. Die meisten Leute knüpfen ja direkt an dieses Drübersein irgendwelche schittigen Lebensmittel. Aber auch wenn du deine extra Portion Oats isst oder so, oder deine keine Ahnung, Reismahlzeit verdoppelt, so, ist auch nicht gut. Kalorien in dem Moment. Ja, es ist das.
So. Ich hatte teilweise Tage, wo ich eine erste Mahlzeit hatte. Das war dann einfach so ein, was war das? Das war so Proteinjoghurt. Mit ein bisschen Flohsamenschalen und so Obst drauf. Also irgendwie, keine Ahnung, 100 Gramm Beeren oder so. Und den habe ich am Abend davor zubereitet, weil Flohsamen brauchen ja ein bisschen, ich habe den einfach am Abend, dann muss ich ihn am nächsten Tag nicht machen. Und das war, ich habe diesen blöden Löffel abgeleckt und habe den aber nicht so maximal abgeklopft, sondern war so, okay, das, was dran bleibt, das lecke ich jetzt ab, weil das konsumiere ich ja dann quasi vom Tag danach davor. So, und das war so mein Guilty Pleasure, so. So dieser blöde Löffel, den ich dann in die Spülmaschine gesteckt habe, so.
Weil ja, keine Maxis
dürfen verschwinden werden.
Das ist scheißegal, weil ob du das dann am Tag weniger hast, morgens oder abends, scheißwurscht.
Ja, und wir sprechen halt von, keine Ahnung, 1 Kalorien oder so.
Ja, egal.
3 Kalorien, 2 Kalorien, irgendwie sowas. Solche Sachen, das ist schon, aber da merke ich auch, in solchen Momenten merke ich auch, okay, ich bin da schon sehr tief drin, so, ich merke auch, wenn ich food-focused bin, ich kann damit nur relativ gut umgehen, so, ich habe dann auch mein Knack so, der dann teilweise reinkommt, so, das entwickelt sich einfach, das ist ganz normal, ich glaube, das äußert sich auch bei jedem anders, habe ich das Gefühl, manche Leute, ich habe schon irgendwie ganz weirde Sachen gesehen, ich habe aber bei mir auch schon weirde Sachen festgestellt, so, wenn ich ehrlich bin, also sehr einfach Sachen, die zum Beispiel bei anderen Leuten gar nicht der Fall sind. Keine Ahnung. So, ich bin zum Beispiel jemand, ich brauche meine Ruhe, wenn ich esse. So, ich kann, wenn du mich voll laberst, dann weiß ich nicht, geht nicht, kann ich nicht weiter essen. Ich weiß noch, das war aber in 2019 tatsächlich, da kam ein scheiß DHL-Bote, während ich meine beste Mahlzeit des Tages gegessen habe, kam der scheiß DHL-Bote und der wollte nicht hochkommen. Er wollte, dass ich komplett treppenlos runterlaufe, Alter, und das bei dem abhole. Ich war so pisst, Mann.
Aber wenn du jetzt drüber nachdenkst, jetzt in dem Moment, wird es dich wahrscheinlich gar nicht jucken. Du würdest halt einfach runterlaufen.
Jetzt gerade 0,0. Null, nada, gar nicht. Wirklich null.
Ja, natürlich. Aber das kann man nur nachvollziehen, wenn man es halt auch schon durchlebt hat. So, dass wenn jemand hier zuhört und nie gepreppt hat, denkt sich,
das
ist kann halt dir. Sein. Aber es ist so.
Ich hab halt diesen Essen muss heiß sein, Knacks auch. Es muss richtig warm sein. Wenn kalt wird, Krise.
Ja. Hauptsache, damit es dann wieder kalt pustest, oder wie? Oder die Zunge verbrennst.
Ey, du checkst nichts, wie heiß meine Oats manchmal waren, ne? Wie ich die dann nochmal eine Minute in die Mikrowelle gemacht habe, damit die nochmal wärmer werden. Ganz weird.
Okay. Sagen wir es mal so, im Blick auf Food Focus ist, glaube ich, wichtig, dass man, sag ich mal, den auch so ein bisschen akzeptiert, dass der halt da ist, weil ich glaube, manche, die sagen so, na, ich krieg keinen Food-Fokus oder ich hab das nicht oder reden aber dann dafür schon den ganzen Tag über Essen oder gucken sich irgendwelche Essensvideos an. Das einfach akzeptieren, weißt du, keiner ist davor geschützt, weiß ich meine.
Keiner
ist
davor geschützt.
Leute, die sagen, ich bin so stumpf, ich esse mal Reis, ich esse mal Brokkoli, ich esse mal Hähnchen, so, Ja, du isst es vielleicht, aber denkst trotzdem über anderes Essen nach und würdest wahrscheinlich gerne auch entsprechend umbauen. Das trifft ja jeden und das ist ja auch okay. Aber das einfach mal anzunehmen und sagen, okay, hab den Food-Fokus jetzt vielleicht früher als erwartet, aber ich mache das Beste draus, bleib weiterhin bei meinen Meals so. Und ich kann alles, was ich essen will, auch nach der Prep essen, so, weil wahrscheinlich, wird Lebensmittel XY nicht von der Bildfläche verschwinden.
Ja, und komm, macht euch auf gar keinen Fall eine Vorratsschublade. Das ist
Ja.
das Dümmste, was man machen kann. Das ist einfach nur dumm. So,
Das ist einfach nur dumm, ja.
damit programmierst du bereitest das
Dein
Scheitern
Untergang.
Post-Prep bereitest du vor. So.
Ja.
Ja,
Ja,
nee,
es ist, ja.
das will ich auch sagen. Ich will auch gar nicht, guck mal, stoisch essen und Food Focus schließt sich auch gar nicht aus. So, ich würde schon sagen, dass ich trotz dieser ganzen komischen, weirden Essensverhalten trotzdem stoisch gegessen habe, weil ich habe dann halt meine viel zu heißen Oats gegessen, so. Und wenn die aber dann gegessen waren, dann wusste ich, okay, jetzt ist es vorbei, so, mach mal jetzt das, was ansteht und block mal Essen jetzt einfach raus, so, du musst jetzt deinen Grind halt weiter durchziehen, so.
Ich glaube aber trotzdem, dass viele
Ja.
Leute damit ein Problem haben, das zu akzeptieren, dass sie food-focused sind und sich einreden, sie sind es gar nicht, aber sie sind es. Weißt du, was ich meine? Es ist so
Ja, voll.
dieses, ah ja,
Ja,
mit mir
klar.
passiert es schon nicht, aber eigentlich so machst du selber nur was vor, ja. Und argumentieren dann halt, ja, ich esse immer noch mein gleiches Meal und bla bla bla. Weißt du, ich meine, das ist so, ja, schwierig.
Ja, ich glaube einfach, dass Food Focus sich in verschiedensten Verhaltensmustern äußert. Und ich glaube, wenn man jetzt nicht so diese typischen Verhaltensmuster hat, so keine Ahnung, ich denke 24/7 an Essen, so, das war bei mir nicht. Das war auch in 2019 nicht. Dennoch war ich beide Male auf jeden Fall schon sehr, sehr essgestört. So.
Ja, mal schauen, wie es bei mir nächstes Jahr wird.
Ne?
Ich muss sagen,
Ich
jetzt
glaube,
in
ich
dem
habe gerade
Cut
eben.
habe ich wirklich überdurchschnittlich früh, glaube ich, so einen leichten Food-Fokus entwickelt. Also ich habe jetzt nur von 91er auf 80 oder 79 Kilo runterdiätet. Also immer noch, keine Ahnung, 12 Kilo über Stage. Man muss sagen, so gegen Ende, also von diesen 16 Wochen waren es ja, glaube ich, habe ich schon so gedacht, okay, das wäre mal ganz nett, das wäre ganz nett,
Da
da
war
hast du Bock
Essen mit mir nicht
drauf.
mehr drin.
Ja, da war
Da
es
war
mit
Essen
mir
mit
nicht
mir
mehr
nicht mehr
drin.
drin.
Ja, nee,
Ja, da war
aber
Essen mit
so,
mir nicht mehr drin. Erstmal
so,
Cut beenden.
das sind so, also das ist mir selber aufgefallen, wo ich dachte, okay, erstaunlich, weil normalerweise juckt mich auch jetzt wieder 5, 6 Wochen nach dem Cut, so juckt mich
Ja.
Essen schon wieder so viel weniger als noch vor 5 Wochen, wo ich so, also ich so krass denke, okay, die Idee der Ermüdung war wirklich marginal, weil es hat mich vielleicht 1, 2 Wochen mehr interessiert und 5 Wochen später interessiert es mich halt schon wieder wie die letzten 2 Jahre, nämlich ziemlich genau gar nicht.
Ich glaube, das liegt weniger daran, dass man jetzt ein gewisses Gewicht erreicht hat, sondern dass man eine relativ tiefe Kalorienzahl gefahren ist für einen längeren Zeitraum. Weißt du, ich habe das auch gemerkt jetzt in diesem letzten Cut-Versuch, muss man jetzt an der Stelle sagen.
Hast du abgebrochen, Jan?
Ja, was heißt abgebrochen? Ich war halt in Berlin und jetzt noch bei meinen Eltern und ich war krank. Das kommt halt noch dazu. Ich habe halt nicht diätet und ich habe tatsächlich ziemlich frei gegessen. Das war auch ein Punkt, den ich mir notiert habe. Ich finde es interessant, wie ich einfach intuitiv on the go mein Gewicht halten kann. Ich bin genau gleich schwer zurückgekommen. Ich habe halt wirklich jeden Tag auswärts gegessen, teilweise zweimal. Wie einfach mir das fällt, wenn ich meine anderen Mahlzeiten einfach komplett proteinlastig halte und dann irgendwie schaue, dass ich über den Tag mein Obst und Gemüse reinbekomme. Und das kann halt dann, manchmal mache ich das direkt am Anfang des Tages und es weg ist. Manchmal esse ich es dann irgendwie, wenn ich am Abend noch nach Hause komme und dann haust du halt irgendwie noch zwei, drei Kiwis auf dem Teller, einen Apfel und dann, keine Ahnung, einmal haue ich mir die Spitzpaprika rein, ohne sie zu schneiden, ist wichtig. Das andere Mal, keine Ahnung, kaufst du dir so eine Packung Snackmöhren oder so und das andere Mal haust du dir halt irgendwie die 400 Gramm Brokkoli in die Mikrowelle so. Und das ist so ingrained irgendwie, ich mache das halt wirklich, ich hab tatsächlich meine Kiwi-Streak verloren. Ich habe einen Tag bei meinen Eltern keine Kiwi mehr gegessen, es gab keine. Und das hat mich echt ein bisschen,
Vielleicht bist du deswegen
Kiwi-Streak ist
krank
jetzt.
geworden.
Nee, das war ja schon danach.
Trotzdem.
Ja, Kiwi-Streak verloren, einen Tag, aber ich habe so viele Tage mehr als eine Kiwi gegessen. Also ich bin auf jeden Fall trotzdem im Durchschnitt bei weit über einer Kiwi am Tag seit Anfang des Jahres. Und
Ist gut für 23
ja,
Semester, ist gut.
so kann ich halt wirklich mein Gewicht aktuell mehr oder weniger halten und mich halt einfach intuitiv ernähren. So, das ist so, und das ist so simpel halt auch. Ich meine, ich würde jetzt nicht jedem empfehlen, ich trinke halt sehr viel Whey. Das muss man halt auch dann irgendwie, ich trinke halt super viel Clear Whey, tatsächlich auch gar kein,
Von ESN?
Das, ja, haben wir vorhin auch darüber geredet. Wenn du, nee, von Evo Sports Fuel, die haben übrigens morgen eine Aktion, soll ich die mal vorlesen?
Ich glaube,
Das
ESN
kommt
hat auch eine
danach raus, ne?
Aktion.
Aber ne, ja, aber die interessiert ja keiner. Ich werde übrigens jedes Mal, wenn du ESN sagst, werde ich aus AI deine Stimme Evo sagen. Also ich werde das so einbauen,
Mach
dass
dir
du
mal
dann
die
einfach mal
Arbeit, ja.
Evo Sports Fuel Code Jan. Aber halt mit deiner Stimme so. Nee, tatsächlich, boah, tatsächlich 25% auf Evonade morgen, eine Woche lang. Also, wenn ihr das hört, schlag zu, ich trinke unfassbar viel Evonade und das ist wirklich jetzt kein Cap, sondern das ist wirklich das Produkt, was ich aktuell,
Gut Push,
was so ist
ja.
bei mir. Ja. Ja,
Muss sagen, ich kann mit diesen ganzen Clearway-Sachen gar nichts anfangen. Ne? Also egal, ob jetzt IsoClear oder Evonade oder wie es alles heißt.
kommt drauf an, wie schwer ich bin. Je leichter ich werde, also je weiter, also theoretisch je leichter ich werde, je leaner ich werde, desto mehr komme ich davon weg, weil ich dann einfach weniger Whey insgesamt trinke. Aber aktuell trinken wirklich ist Clearway halt. Also ich trinke halt lieber ein Clearway als jetzt, keine Ahnung, Vanille. Oder I don't know, was ist meine Lieblingsgeschmackssorte? Von den normalen Whey-Sorten. Ich habe es schon ewig nicht mehr einfach getrunken. Klar, in Oats mache ich mir keinen Clearway. So, ich mache mir jetzt keinen Pfirsich-Eistee. Pfirsich-Eistee-Reisbrei oder so. Ist halt schon wahrscheinlich nicht
Ja,
so
mal was
geil.
anderes, Jan.
Aber ja, wir haben was anderes. Müssen wir mal probieren.
Vielleicht macht es die Leute nach. Macht
Pfirsich.
mal.
Ja.
Mach mal
Probiert
ein
das
Reel
mal aus und
dazu.
gebt uns Feedback. Ja, ich weiß, wie sind wir jetzt drauf gekommen? Ach so, ja, ich trinke relativ viel Whey. Das muss man natürlich auch irgendwo. Wobei Whey auch gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Also, ich meine, man könnte jetzt argumentieren, ersetzt halt mehr durch Nahrung. Das Argument steht auch teilweise, aber gerade für so Phasen, wo ich halt zum Beispiel bei meiner Familie bin oder so, will ich jetzt nicht noch zweimal am Tag mir irgendwie, keine Ahnung, Quark anrühren oder so oder Fleischbraten oder so, weil es kostet einfach nur Zeit und da ist halt ein Shake deutlich effizienter. Ja. Feste Nahrung versus Shakes, das ist auch so ein Ding, wo es einfach keine Evidenz gibt, so da gibt es einfach das eine Camp und das andere. Ich sehe den Vorteil darin, feste Nahrung zu konsumieren für dein Gebiss. So. Aber meiner Ansicht nach hast du physiologisch keinen Nachteil, wenn du jetzt einen Shake trinkst, versus wenn du dir, keine Ahnung, 200 Gramm Chicken reinziehst.
Vor allem, du wirst ja nicht
Es verdaut
jede
halt
Mahlzeit
schneller,
am
so.
Tag trinken. Also ich meine, also das ist ja, wenn du eine Mahlzeit trinkst und die nächsten drei isst du, dann ist das ja kein Thema. Also ich meine.
Ey, wenn ich unterwegs bin, habe ich 2 bis 3 Shakes am Tag.
Okay. Und dann eine
Und zu Hause
Mahlzeit
sind es.
fest.
Ja, je nachdem, wie oft wir halt auswärts essen gehen. Ich mache dann in der Regel zu Hause nichts. Oder ich esse dann mal meine Eltern mit oder so. Oder auch wenn ich jetzt bei Freunden in Berlin war, dann gehen wir halt teilweise Frühstück und Abendessen und dazwischen trinke ich Shakes. Weil das aber auch kalorisch dann einfach am meisten Sinn macht. Weil alles andere, was ich mir holen würde, wäre halt wieder hochkalorischer. Und dadurch, dass ich halt permanent trotzdem hochkalorische Mahlzeiten habe, verdaut der Shake ja dann auch nicht komplett schnell. Also das Argument ist ja dann auch, okay, ein Shake, der verdaut viel schneller, wenn du jetzt den ganzen Tag nur Shakes trinkst. Niemand trinkt ja den ganzen Tag nur Shakes. Und zu Hause ist meistens so, ich trinke tatsächlich aktuell meistens 2 Shakes. Einen morgens, einen Post-Workout. Und Pre-Workout ist halt eine vollwertige Mahlzeit und abends halt auch.
Okay. Wild.
Ja.
Ich habe nur morgens einen Shake beim Frühstück dabei, aber ansonsten.
Ja, ist halt in 2 Mahlzeiten dazwischen mehr. Also mein Pre-Workout und meine abendliche Mahlzeit ist halt dadurch größer. Klar, ich könnte die jetzt ein bisschen komprimieren und Post-Workout mehr essen, so, es kostet mich einfach nur wieder Zeit und ich habe Post-Workout sowieso in der Regel so ein Tief und das muss ich dann nicht noch mit mehr Essen unterstützen. So.
Macht Sinn.
In der Prep ist was anderes. In der Prep ist was anderes. Aber so Off-Season jetzt ist das für mich einfach der Weg.
Mal schauen, wie lange ich den. Ich habe in dem Cut den Shake auch noch drin gelassen, also bis jetzt zum Ende. Mir sind wir schon überlegt, okay, wie lange lasse ich den auch in der Prep drin? Ich denke, ich hätte den auf jeden Fall noch ein paar Wochen drin lassen können. Ich glaube, irgendwann isst du dann doch zu gern, als dass du dann nochmal 50 Gramm Isolat bringst.
Ich habe, glaube ich, die ganze Shake lang, ja perfekt,
In
die ganze
Prep
Prep
getrunken.
lang den Shake, die Prep getrunken. Lass mich mal überlegen, was hatte ich denn? Habe ich so einen Proteinkaffee getrunken oder so? Sowas
Kann ja
vielleicht?
sein,
Ich habe kein Clearway getrunken in der Prep am Ende.
ne?
Ich habe Ja, doch, ich habe diesen. Ja, boah, ey, das kommt mir. Das ist so wild. Ich habe das jetzt immer noch. Ich war vor einem Jahr genau, war ich halt so in der Mitte der Prep ungefähr. Und mir kommt das vor, wie, das wäre das, als wäre das mindestens 3 Jahre her. Es kommt mir
Aber
vor
vor
wie ein
einem Jahr,
ganz
fast vor einem
anderes
Jahr,
Leben.
Jan war GmbF. Also da warst du nicht mitten in der Prep.
Doch? Ja, gut, ich hatte noch 3 Monate.
Okay.
Sagen wir es so. Ich hatte noch 3 Monate. Ich war kurz vorm dritten Drittel. Vom letzten Drittel. Ja. Ja, dennoch, es kommt mir vor wie 3 Jahre plus. Also ich muss gerade wirklich überlegen, was ich morgens konsumiert habe. Ich habe tatsächlich entkoffeinierten Kaffee getrunken und da einen Shake reingehauen.
Warum den entkoffeinierten Kaffee?
Ja, weil ich mir halt nicht noch mehr Koffein reinziehen wollte. Ich habe meinen Koffein ausschließlich über Monster Energy konsumiert. Und das waren in der Regel Intro-Base. Also ich habe ja immer eins drin. Das eine, das ist auch nicht mehr gegangen. Und das zweite war dann auch so ab Woche 2 oder so, war in der Regel Standard. Und so Peak-Zyklus für ein paar Sessions hatte ich tatsächlich 3 drin.
Ja, aber das sind immer noch, das sind 450 Milligramm oder 480 Milligramm Koffein.
Ja, nee,
Das
koffeintechnisch ist
ist
es gar nicht jetzt krass bedenklich oder so. Man muss halt sagen, okay, du solltest jetzt wahrscheinlich nicht chronisch 3 Monster Energy am Tag trinken. Einfach auch aus Süßstoffgründen und aus.
deswegen Kaffee, ja. Jetzt hast du deine
Ja, voll.
Siebträger,
Ich
hast du eine,
hatte.
nee, was ist, hast du keine Siebträgermaschine,
Na,
sagst du?
da, Alter, ich hab da entkoffeinierten Kaffee. Ich hatte
Nein, aber
Instant-Kaffee, Mann.
jetzt hast du ja deine Siebträgermaschine oder kriegst bald einen oder
Nee, ich
hast
hab keine
deine,
Siebträgermaschine.
aber
Ich
du hast
hab
doch deine
eine
Kaffeemühle und,
Espresso-Kanne.
ja,
Ja,
genau.
Espresso-Kanne.
Ja, schau, wenn
Ja,
du die
ja.
in deiner Prep gehabt hättest, die hättest du öfters benutzt.
Ja, aber also ich habe schon absichtlich den entkoffeinierten Kaffee genommen. Das war schon
Okay.
strategisch. Da ging es nur um Geschmack. Das schmeckt halt dann wie so ein Cappuccino für Arme. Also in der Prep hat das geschmeckt wie ein absolutes Highlight so, aber ich
Ja.
müsste es eigentlich mal probieren. Ja.
Ja.
Wie auch immer. Sollen wir mal irgendwo anknüpfen an die Timeline?
Ja, sind ein
Oder
bisschen
sollen wir es. Ja,
abgedriftet.
wir sind schon ein bisschen ab. Aber
Sehr.
das Abgedriftete war trotzdem sehr wertvoll, denke ich.
Ja, meinst du?
Ja, schon.
Ich denke schon.
Das mit dem Food Focus und so,
Ja.
das kommt dann vielleicht für viele erst ein bisschen später. Aber ja, dann verweisen wir einfach ein paar Monate auf Folge 3.
Ja, gehen wir noch in den Rest
Nee,
rein.
ich meine, wir können eh noch über Hype sprechen. Ich glaube, das ist jetzt auch keine Thematik, die man ewig bespricht. Grundsätzlich macht es einfach, und das ist halt auch immer so eine Sache, ne? Kommuniziere das meinen Prep-Athleten und Athletinnen immer, dass ich mich selber mega darauf freue, was ansteht. Also es ist so ein, ich freue mich mega, aber lass mal nicht hyped sein, so. Das ist so diese Kommunikation, die ich immer in Effekt bringe, weil ich will jetzt auch nicht klingen, als würde mich das gar nicht jucken, dass man jetzt diesen Weg gemeinsam geht und teilweise, oder was heißt teilweise, ich freue mich auf jede Prep. Und dennoch macht es keinen Sinn, halt am Anfang komplett hyped so reinzugehen, weil am Anfang ist es einfach nur, am Anfang ist es im Endeffekt ein Mini-Cut, die Mitte ist dann im Endeffekt eine Extended Diät, also einfach eine längere Diät und die letzte Hälfte bis das letzte Drittel, das ist dann wirklich der Teil, der eine Contest Prep von einer längeren Diät unterscheidet. Und man braucht einfach diesen Hype am Anfang nicht investieren. Man braucht die mentalen Kapazitäten am Anfang nicht investieren und man ist sich besser dran, die aufzusparen und gelassen ranzugehen mit einer hohen Stringenz. Also einfach mit einer sehr hohen Genauigkeit, mit einer sehr hohen Ernsthaftigkeit. Aber dennoch eben gelassen daran zu gehen, dass man eben nicht ausbrennt oder nicht zu sehr ausbrennt. Denn ich meine, wer wird in den ersten paar Wochen ausbrennen? Wenn du in den ersten paar Wochen ausbrennst, dann bist du eh nicht dafür geeignet. Aber ja, sich da einfach was zurückhält.
Also, merkst du jetzt ja wieder bei den Second-Timern, die ich dieses Jahr betreue oder auch letztes Jahr betreut habe, ne, die sind so eingestellt, wie wir uns das natürlich auch vorstellen, wie wir das kommunizieren. Und ich würde auch sagen, dass dieses Jahr von den First-Timern jetzt auch keiner overhyped ist. Aber natürlich, weißt du, wenn die Leute das erste Mal auf einmal in den ersten Wochen ein Leanness-Level erreichen, was sie halt vielleicht noch nie hatten in ihrem Leben, ja, das motiviert natürlich und das erzeugt natürlich auch immer mehr Drive für das Ganze. Und wenn das jetzt halt im März, April, wie auch immer, halt zu viel Fahrt aufnimmt, dann kann es halt schon sein, dass es im Juli, August, wenn es dann eigentlich wirklich ins Eingemachte geht, ja, halt einfach gar nicht so. Und dementsprechend ist, denke ich, jeder Tag, den du einfach abhakst und du sagst, okay, passt, heute habe ich wieder meine Kalorien eingehalten, meine Schritte gemacht, eine gute Einheit gehabt, auf den Tag kann man einfach stolz sein und darüber happy sein und fertig. Mehr brauchst du jetzt nicht momentan. Ne? Und ich denke, wir Coaches, klar, spielen da auch eine signifikante Rolle, inwieweit wir diesen Hype ja auch kreieren, indem wir die Person im Vorfeld halt extra motivieren auf dieses Prep-Thema und sagen, wow, es wird so krass, wird so krass. Ja, und natürlich freuen wir uns drauf. Ich glaube, sonst würden wir das nicht in dem Ausmaß mit der Intensität machen. Wenn nicht jede neue Prep mit einem Kunden einem irgendwo extrem viel geben würde, aber ja, wie du schon sagst, die entscheidenden Wochen, oder für die entscheidenden Wochen muss man sich halt einfach aufheben. Ja.
Das Ding ist, als First-Timer ist es natürlich voll, also ich habe da auch Verständnis für. Ich verstehe auch, warum man hyped ist, warum man sich auch freut, klar, und warum man aufgeregt ist, weil als First-Timer machst du es halt auch zum ersten Mal. So, du machst alles zum ersten Mal. Du diätest zum ersten Mal mit einer Intention, also mit einer Wettkampfambition. Du erfährst all diese positiven und negativen Auswirkungen einer Prep auf dich in einem Alltag. Du trainierst auch nochmal anders. Also ich finde, vor allem mit der ersten Prep ist es auch so, es geht so ein Schalter um und du gehst auch nochmal mit einer anderen Intention ins Training. Und das ist tatsächlich auch so in der ersten Offseason nach der ersten Prep, was sehr geil sein kann. Aber du machst halt alles zum ersten Mal. So ein bisschen, ich meine, alles, was du zum ersten Mal machst, ist irgendwo aufregender, als wenn du es zum 30. Mal machst. Gut, du willst jetzt nicht 30 Mal Prep in deinem Lebensjahr, aber oder in deinem Leben, aber wir kriegen halt 30 Contest Preps mit in unserem Leben. So. Und für uns ist auch, für uns war es auch aufregender und neuer, die erste Person zu preppen als die 30. Person.
Wir stumpfen halt ab mit der Zeit, ja, muss man einfach so sehen. Weißt du, ich meine, also ja, abstumpfen im Sinne von, wir sind halt einfach ruhiger, wir sind einfach, wir wissen, was auf uns zukommt, das probieren wir, die Leute durchzugeben, und ich glaube, das wird auch long-term auch wieder sich positiv auf Resultate auswirken, weil man eben das umgeht, dass die Person sich zu früh zu sehr hypt, weil jetzt haben wir auf der einen Seite einen jungen Coach, auf der anderen Seite haben wir einen jungen Athleten, und beide pushen sich einfach so komplett am Anfang. Und dann, ja, ich sag mal, im Juli so, ja, wie kriegen wir die nächsten 3 Monate noch rum, weil wir sind halt noch nicht Showtime so. Ja, was ich meine, ich glaube, da spielt halt das, was wir am Anfang gesagt haben, auch wieder eine große Rolle, dass man mit jeder Prep, mit jeder Begleitung irgendwo wieder was gesehen hat, in Anführungszeichen, oder was mitgenommen hat, was sich dann wieder auf weitere Preps mitnehmen lässt oder noch besser machen lässt.
Ja, ich glaube einfach, dass dieses unemotionale, roboterartige, stoische, was ja auch teilweise kritisiert wird, weil Leute halt sagen, okay, du hast gar keine Emotionen mehr, so macht das eigentlich überhaupt alles Spaß, dass das den meisten Leuten definitiv, dass das sehr häufig etwas ist, was viele Leute brauchen, wo viele Leute sich mehr hin bewegen sollten. Weil ja, Emotionen sind wichtig. Emotionen sind wichtig in den Momenten, wo sie zählen, wo Emotionen dich weiterbringen, wo du deine Emotionen spüren kannst, wo du vielleicht auch loslassen kannst. Aber in sehr, sehr vielen Lebenssituationen, das gilt auch gar nicht nur für Bodybuilding, das gilt eigentlich für nahezu alle Lebenssituationen, sind Emotionen nicht zielführend unbedingt. Und man sollte im besten Fall auch Entscheidungen, und vor allem auch wichtige Entscheidungen, nicht aus einer Emotion heraustreffen. Und ich würde behaupten, dass mehr Leuten geholfen ist, sich eher in die eine Richtung zu bewegen als in die andere. Und dementsprechend, ja, so wie du gesagt hast, grundsätzlich das Abstumpfen, quote unquote, ist für Resultate und für Ergebnisse und für ultimativ halt einfach möglichst viel mit dem besten Job zu machen, jetzt in unserem Fall als Prep-Coaches, ist essentiell. So, sonst machst du das nicht. Wenn ich aus jeder Emotion raus irgendwann irgendeine Entscheidung treffen würde, dann wird alles drunter und drüber gehen. So. Und das ist auch, Klar, das ist irgendwo auch charakterlich bedingt so. Es gibt sicherlich einfach introvertierte Personen, vielleicht extrovertierte Personen, das wird sicherlich eine Rolle spielen. Aber ich denke auch, dass man es lernen kann. Also ich war auch safe mit Anfang 20 viel impulsiver als jetzt.
Ja, sicher.
So.
Denke ich schon.
Ja.
Jetzt bist du mehr
Ja.
Prophet, Mohammed.
Ja, ich bin der Prophet. Ja.
Dein Bart, der unterstreicht jetzt eigentlich dieses Gesamtbild.
Boah,
Fällt mir gerade auf.
ich habe Bilder von mir gesehen mit Anfang 20 ohne Bart. Ich bin am Überlegen, Mann. Das können wir
Ja,
auch mal
aber
wieder
mach das mal,
ausprobieren.
Jan. Bitte. Überrasch mich mal, wenn wir in den nächsten
Ja.
Podcast reingehen, dann bist du hier einfach in der Cam ohne Bart, ohne, ohne alles.
Ja,
Wow.
ich bin am Überlegen. Ja, ich eigentlich nein, aber ich, weil wann, ich habe das ewig nicht gemacht. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal keinen Bart hatte. Würdest du sagen, du hast keinen Bart?
Ich würde sagen, ich habe keinen Bart, ja.
Okay.
Willst
So
du sagen, ich habe
retrograde
einen
ich, Mann.
Bart?
Nee, ja, nee, aber ich habe halt überlegt,
Ja.
so, ja, also es gibt halt wirklich glatt, glatt und dann gibt es halt so einfach kurz, kurz.
Verstehe.
Ja, 3 Tage Bart. Ja, schauen wir mal.
Das ist bei mir nur halt 4 Wochen.
Ja, gut. Ja,
Ne?
okay, das ist
Ja.
perfekt. Guter Abschluss für die
Passt.
Episode.
Ja.
Ja, hast du noch was zu sagen? Ich muss ja jetzt diesen völlig, ja, ich will nicht, ich muss jetzt diesen überdrehten Marvin-Part immer übernehmen mit gib dem Podcast 5 Sterne und kauft über unseren Code.
Kommt ins Coaching.
Ja, wenn ihr Interesse an Coaching habt, an ja, Prep-Coaching oder Off-Season Coaching für eure Prep, dann könnt ihr euch gerne bei Tobi oder mir melden für ein unverbindliches Beratungsgespräch. Und wir, vor allem Tobi, würde sich sehr darüber freuen, wenn ihr auf Spotify oder auf Apple Podcasts 5 Sterne für diesen Podcast gebt. Oder eben auch einen Stern, weil Tobi jetzt dabei ist. Das müsst ihr dann selber entscheiden, ob ihr das gut oder schlecht findet. Und ja, wenn ihr bei Ivo Sports für 25% auf Ivonade möchtet, dann könnt ihr das mit Code Jan erledigen. Und ja, ja nee, bist du irgendwo aktuell? Du bist eh nirgends ohne.
Fehlen wir
Aber
da einfach
selbst
in
wenn
der
du
Probe?
irgendwo, selbst wenn du irgendwo wärst, dann würde ich es ja auch nicht sagen. So.
Ja, das können wir, das
Kauft
können
halt
wir.
einfach
Also
nur bei Ivo Sports für.
ich halte mich so gerne aus dem Supplement
Ja, ich verstehe das.
Kampf raus. Ja, es gibt genug Leute, die. Es gibt so viele Codes, also nehmt einfach Jan seinen Code und seid happy. Und wenn ihr irgendwie bei
Ja,
einem
und
anderen
bestellt halt
Firma
bei Ivo
bestellen
Sports
wollt,
für.
ja,
Das ist
dann
wichtig.
das ist mir
Ja.
alles.
Ich meine, du hast es selber mehrfach im Podcast gesagt, dass bei Ivo
Dass du
bestellt
eigentlich
wird.
bei ESN gut aufgehoben wärst?
Nee, nee.
Nee,
Das ist
achso.
auch da. Jetzt kommt wieder
Achso.
die AI-Tobi-Stimme. Ich habe mir das alles
Ja.
notiert. Hier
Ja,
stehen
passt schon.
die Daten.
Ja, ich bin gespannt.
Ja. Ja. Gut.
Gut. Bis zum nächsten
Wir
Mal.
bedanken uns.
Hat mich sehr
Bis zum nächsten
gefreut.
Mal.